Moin und herzlich willkommen zur mittlerweile 6. Folge unseres wunderbaren zweiwöchigen, nicht tagesaktuellen Gaming-Podcasts Patiently Gaming. Ich habe heute wieder den wunderbaren Hendrik an meiner Seite.
Ja, Jan, herzlich willkommen zu unserem Sex- und True-Crime-Podcast Patiently Gaming.
War das jetzt schon wieder zu viel, dass wir demonetarisiert werden komplett?
Ja, genau.
Überall.
Ich möchte gleich beim Thema bleiben, Jan. Ich möchte dir gratulieren, ich möchte mir gratulieren, ich möchte Patiently Gaming gratulieren. Wir hatten in der vergangenen Folge, der erste Piepser musste eingesetzt werden.
Ja, das ist richtig. Was unsere Zuhörer natürlich nicht wissen, ist, dass ich sonst schon immer extrem viel von deinen unpassenden Kommentaren rausgeschnitten habe, was man aber nicht aufgrund meiner Schnittkünste nicht merkt.
Jan, ich habe einen Witz vorbereitet. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Porsche und einer toten Prostituierten?
Ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Ja, ich sag's dir. Ein Porsche ist nicht in meiner Garage.
So. Ich dachte, es wird jetzt irgendwie wieder so ein Witz oder so, muss ich sagen.
Achso, nee, das hast du jetzt gesagt. Das musst du vielleicht
piepen. Ja, deswegen also, ja, das muss ich piepen, genau.
Du kannst dir schon mal aufschreiben, Minute 2.
Ist vielleicht besser, ja.
Okay. Jan, abseits von den Themen, die uns in unserem Privatleben beschäftigen, was hast du denn gespielt?
Ja, ich habe tatsächlich ein etwas älteres Spiel aus der Mottenkiste geholt, will ich nicht sagen, weil so ein bisschen hat mich, ich glaube, PlayStation Plus auf den Trichter gebracht, das nochmal auszuprobieren. Ich hatte es schon länger auf meiner Liste und zwar ist das Dragon's Dogma Dark Arisen von Capcom. Offiziell, ich glaube, Dragon's Dogma ist 2010 erschienen und die Erweiterung Dark Arisen 2012, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das Ganze kann man jetzt in der PlayStation 4 Version auch entsprechend auf PS4 oder PS5 im PlayStation Plus Abo mitspielen. Deswegen habe ich das gesehen und habe gedacht, ja, das wolltest du eigentlich schon immer nochmal ausprobieren. Also habe ich es einfach gemacht. Ich hatte es damals gespielt. Ich weiß gar nicht, ob damals auch schon mit der Erweiterung Dark Arisen oder nicht. Hatte es ausprobiert ein paar Stunden und mir hat es damals tatsächlich nicht wirklich getaugt, muss ich sagen. Ich kann auch nicht mehr genau sagen, warum. Also, ja, wobei, auf die Punkte kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Ich kann mir schon vorstellen, warum.
Ich habe direkt zwei Fragen.
Ja.
Die erste Frage ist, und das ist, meine Unwissenheit schlägt da wieder durch. Ich dachte immer, Dark Arisen wäre einfach die Neuauflage. Es gab für PS3 schon den DLC quasi?
Ja, genau. Den DLC Bitter Black Isle. Ich weiß nicht genau, ob der DLC jetzt auch Dark Arisen heißt oder ob der DLC Bitter Black Isle heißt. Auf jeden Fall fügt das noch so eine Insel hinzu, die einen relativ langen Dungeon umfasst und ändert auch noch andere Sachen im Grundspiel. Baut ein bisschen Komfortfunktionen ein, was Schnellreise etc. angeht, weil das vorher alles ein bisschen clunky war. Spoiler ist immer noch mega clunky, aber es ist ein bisschen angenehmer als vorher. Genau, aber die Erweiterung gab es damals schon, ja.
Ah, okay. Und die zweite Frage, die ich angekündigt hatte, wie genau muss ich mir diese Mottenkiste vorstellen, von der du sprachst?
Ja, das ist eher die Backlog-Kiste, würde ich sagen.
Die Backlog-Kiste ist das?
Die Mottenkiste.
So ein riesiger Karton und es fallen manche Spiele auch schon so an der Seite raus in diesen Griffen und da sieht man so Rayman für die PlayStation 1 und so einfach rausfallen.
Ja, irgendwelche vergilbten Super Nintendo-Verpackungen oder so, die dann da schon so zerknüttelt drin liegen und so. Hunderte von Euro wert, aber nein. genau. Aber manche Titel hat man ja immer noch so auf seiner Liste, die man ganz gern nochmal ausprobieren möchte. Und Dragon's Dogma war halt so ein Ding, weil ich immer wieder gehört habe, ey, das ist so ein super gutes Spiel. Und es haben sich ja auch viele Leute den zweiten Teil gewünscht, der jetzt ja auch diesen Monat rauskommt. Mhm. Und das war wahrscheinlich auch so mit Grund, warum es mir nochmal so in den Gedanken rumgeflogen ist und ich dann nochmal dem eine Chance geben wollte, weil der zweite Teil auch doch schon ganz cool aussah und ich auf jeden Fall Bock hatte, nochmal den ersten zu spielen. Ja, und das habe ich dann auch getan, sag ich mal so. Ich habe es auch tatsächlich durchgespielt.
Recht, okay.
Ja, das Hauptspiel habe ich auf jeden Fall durchgespielt. Die Erweiterung habe ich nicht ganz durchgespielt. Warum, darauf komme ich, glaube ich, später noch zu sprechen. Ich möchte aber ganz gerne erstmal so ein bisschen einsteigen, um also über das Spiel sprechen einfach ein bisschen und das thematisch so kategorisch abarbeiten, hätte ich jetzt vorgeschlagen, weil das Spiel hatte jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, das Hauptspiel jetzt schon 14 Jahre und von daher kennt vielleicht der ein oder andere das Spiel gar nicht so gut. Also es ist von Capcom.
Und die haben doch diese eine Spielserie gemacht, die du ganz gerne magst, hier Silent. Ach nee, warte, das ist es nicht, das andere, Jan, wie heißt das noch?
Ah, mir fällt mir nicht ein.
Nee, ne? President nee. Irgendwas? Weiß ich nicht.
President Peeville.
Peeville, ja, genau.
Ja, exakt. Und ich glaube, das Spiel kam so ein bisschen auch in der Zeit raus, in der so Demon's Souls, Dark Souls gerade aufkam. Ne? Es war ungefähr auch die Zeit. Und das Spiel ist schon ähnlich, also es ist ein bisschen anderer Entwurf des gleichen Konzeptes, würde ich sagen. Es hat ein mitteleuropäisches Setting von dem japanischen Entwickler. Es ist sehr düster, viel dunkle Areale, sehr negative Stimmung, sage ich mal, oder düstere Stimmung.
Das ist mir tatsächlich auch, wenn ich einmal reingrätschen darf, das ist mir tatsächlich auch gleich beim Trailer vom zweiten Teil aufgefallen. Also ich konnte sofort sehen, das ist Dragon's Dogma, als dieser Trailer rauskam, weil es noch genau diesen düsteren und etwas ja, bräunlich wirkenden Farbton da hatte. Also man konnte das gleich erkennen.
Ja. Was ich aber auch gar nicht schlecht finde, ich mag das eigentlich ziemlich gerne, dass es so eine düstere, ernste Welt ist. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Hm. Also es ist kein High Fantasy, wo man jetzt sich Flügel als Ausrüstung ausrüsten kann.
Nee, und wo alle leuchten und so. Das,
ja, genau.
Genau, und da gibt es nicht riesige Schulterpolster und schieß mich tot.
Es ist nicht Call of Duty.
Es ist nicht Call of Duty und auch nicht Warcraft. Ja. genau. Wobei es jetzt, wo du gerade gesagt hast, High Fantasy im zweiten Teil gibt es ja, glaube ich, jetzt auch eine andere Rasse, die nicht menschlich ist. Das gibt es ja im ersten Teil gar nicht. Ich glaube, es sind so Katzenmenschen oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Khajiit, hast du abgeguckt.
Ja, vielleicht sind es auch so Katzenelfenmäßige, ich weiß es nicht mehr genau. Spielt auch keine Rolle, im ersten Teil gibt es das nämlich nicht, da gibt es nur Menschen und Monster und Goblins ganz viele vor allem auch.
Wie in der echten Welt.
Wie in der echten Welt, ja, leider ja. genau, das ist aber nicht die einzige Überschneidung, warum ich sagen würde, das ist so ähnliches Konzept wie Dark Souls, Demon's Souls, weil das Ganze hat auch so ein innovatives Multiplayer-Konzept oder eine Art Multiplayer-Konzept, würde ich sagen, weil es hat ja so ein Pawn-System. Du hast ja erstmal grundsätzlich
dein... Jan, buchstabier das mal bitte, damit das nicht hier für...
PAWN.
Ideen. Ach so.
Ja. Okay. Du hast quasi so ein Begleitersystem oder Dienersystem, weil deine Gefährten sind. Du hast immer eine Vierergruppe, einen Charakter, den du selbst erstellst, der quasi der Hauptcharakter ist, der namensgebende Arisen ist das. Warum das der Arisen ist, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, aber ich möchte ganz gern erstmal so ein bisschen diese Parallele zu Souls ziehen, weil ich das immer ganz interessant finde, dass das so aus der gleichen Zeit kommt. Und zwar ist es so, du hast einen Begleiter, den kannst du auch selbst erstellen. Du erstellst quasi zu Beginn des Spiels zwei Charaktere. Einmal den Hauptcharakter und diesen Begleiter. Du kannst dem auch Klassen zuweisen, etc. Der levelt auch mit. Du hast aber immer eine Vierer-Party, mit der du unterwegs bist. Das heißt, noch zwei zusätzliche Begleiter. Und diese Begleiter kommen aus dem Internet. Das heißt, du rekrutierst Begleiter von anderen Spielern, die dann mit dir da rumlaufen und die auch sich so verhalten, wie die anderen Spieler das denen einprogrammiert haben quasi. Die haben die Ausrüstung, die haben die Fähigkeiten, die Level und die leveln auch nicht mit tatsächlich. Das heißt, du musst die irgendwann austauschen. Du schickst sie dann irgendwann zurück, gibst denen Sachen mit und die nehmen dann die Erfahrungspunkte und so, die die gesammelt haben, mit zu dem anderen Spieler. Deswegen ist das so ein bisschen auch so ein asynchrones Multiplayer-System, wie es bei Demon's Souls und Dark Souls auch ist, wo du halt Spieler dazu, da ist es ja noch direkter, wo du richtig Spieler dazu beschwören kannst oder andere Spieler angreifen. Und hier sind es eben nur diese KI-Begleiter, die dann dazukommen und die dich dann begleiten. Und das, finde ich, ist eigentlich ein cooles System.
Auf jeden Fall. Wie muss ich mir das vorstellen? Bewerben die sich im Laufe des Spiels bei dir oder kriegst du auch mal einfach so einen Dofus zugewiesen?
Nee, das wäre tatsächlich ganz lustig, muss ich sagen. Wenn das passieren würde. Nee, es gibt sogenannte Riftstones. Da kommst du dann in so einen Online-Hub und da kannst du dann, gibt es einfach so eine Suchfunktion, welche Klasse hättest du gerne, welchen Levelbereich, etc. Und dann kommen einfach Figuren zu dir in dein Feld gelaufen, dann kannst du die anquatschen und siehst, was die für Fähigkeiten haben, dann kannst du die rekrutieren. Es gibt auch natürlich die Sicherheitsfunktion, ein paar Standard-KI-Begleiter, die vorgefertigt sind, gibt es natürlich auch, falls es jetzt keine Spieler mehr geben sollte oder so, ne?
Oder falls du in Gegenden auf der Erde wohnst, wo die Internetabdeckung nicht ganz so verbreitet
ist. Exakt, genau. Du kannst das Ganze natürlich auch offline spielen. Dann muss das natürlich auch möglich sein. Ist aber auch tatsächlich auch solo beziehungsweise zu zweit dann spielbar, ne? Du musst diese Leute nicht dabei haben.
Jetzt ist gerade in aller Munde, es ist so eine Teildemo vom zweiten Teil rausgekommen und keine wirkliche Demo, sondern der Charaktereditor. War der Charaktereditor beim ersten Teil auch schon so umfassend? Und meine dahingehende Frage, ist es denn auch passiert, dass man besonders hässliche Gefährten dann bekommen hat?
Also ich glaube eher, dass es bei Dragon's Dogma 1 ein Unfall ist, wenn jemand mal richtig gut aussieht. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, da sehen immer alle fürchterlich aus. Aber es ist auch so ein Spiel aus der Zeit, da waren die Charaktereditoren irgendwie alle immer noch so, dass du da, wenn du dir selbst was gebaut hast, da hauptsächlich so, ja, so Oger rauskommen oder so.
Okay, ja, okay.
Weiß ich nicht. Hast du nicht das Gefühl, so, also ganz ehrlich, bei Demon's Souls oder bei Dark Souls 1 kannst du auch keinen schönen Charakter erstellen. Das ist einfach unmöglich. Da musst du vielleicht dann schon zu Skyrim gehen oder so, da geht das vielleicht, aber es kam auch erst 2011 raus, ne?
Gab's 11. da auch 11. noch nicht. 2011, ja.
Ja, genau.
Das kann ich mir aus irgendeinem Grund gut merken.
Ja, warum wohl? Nee, genau, also man kann einigermaßen vernünftig da Charaktere erstellen, man kann da auch viel Zeit rein investieren, aber es ist natürlich nicht so krass und realistisch wie im zweiten Teil, ist ja logisch.
Mhm.
Ja, das hat sich ja alles noch weiterentwickelt. Na, und mittlerweile habe ich das Gefühl, ist das auch immer so ein Aushängeschild. Man merkt das ja auch jetzt schon. Die werden das ja nicht umsonst gemacht haben. Das ist ja eine Marketingmaßnahme offensichtlich. Nicht umsonst kursieren immer durchs Internet diese ganzen Charakterentwürfe dann auch von Baldur's Gate. Da war das ja auch ein Riesending, der Charaktereditor, wo die Charaktere auch wirklich cool und grafisch auch schön aussahen und so. Und hier ist es ja jetzt auch so, bei Dragon's Dogma 2 kannst du dir jetzt ja wohl auch da wieder die schrecklichsten Wesen erstellen, so wie ich das gesehen habe. Also so, aber auch sehr schöne Charaktere. Ja.
Genau, aber der soll so umfangreich sein. Also ich habe jetzt so Homer Simpson und sowas gesehen. Also du kannst auch Kreaturen irgendwie einfach bauen, ne?
Ja, genau.
Da du alles verformen kannst nach deiner Vorliebe.
Ja, das finde ich immer ein bisschen verrückt. Da habe ich nicht so die Muße, mich so reinzufuchsen. Und ich habe dann auch immer zu viel Angst, dass ich es dann mir ewig einen Charakter erstelle, dann das Spiel starte und nach einer Stunde spielen oder so dem ins Gesicht gucke und denke, ne, warte mal, irgendwas stimmt hier, aber sowas von nicht, da muss ich nochmal neu anfangen.
Das macht für mich ein interessantes Fass auf, Jan.
Ja.
Allgemein videospielbezogen. Und zwar, glaube ich, bist du genau wie ich jemand, der es nicht ertragen kann, sich mit Absicht oder aus humoristischen Gründen sich besonders hässliche Charaktere zu erstellen.
Nee, gar nicht. Also vor allem nicht in solchen Spielen, wo ich den Charakter lange sehe und eventuell auch eine emotionale Geschichte erlebe und mich mit meinem Charakter auch teilidentifiziere oder so. Das ist für mich unmöglich. Ich kann es so noch verstehen, wenn man jetzt Dark Souls Speedrun macht und dann sich einen lustigen Charakter erstellt und den dann für 3 Stunden spielt und dann schmeißt man den weg so. Das kann ich noch verstehen, aber ich würde niemals irgendwie so einen funny Charakter mit grünen Haaren da durch so eine Fantasy-Welt, durch so eine super ernste Fantasy-Welt steuern wollen, weiß ich nicht. Das finde ich einfach, es passt nicht. Macht für mich die Atmosphäre kaputt.
Dann können wir Freunde bleiben, das habe ich richtig eingeschätzt.
Danke, danke, Henrik.
Ich glaube, die Menschen, die das heute machen, das sind auch die gleichen Leute, die früher in der Kindheit ihr Starter-Pokémon dann eben Arschgesicht genannt haben oder so.
Ja, da hast du nicht unrecht. Ja, es ist, finde ich, auch grauenerregend, muss ich gestehen.
Ich glaube, wir beide kannten da den einen oder anderen.
Mit Sicherheit. Ich finde sowieso, Pokémon Spitznamen geben ist immer ein schwieriges Thema. Naja. Noch schlimmer sind die Leute, die dann, weiß ich nicht, Glumanda Shiggy genannt haben oder so.
Wer hat das gemacht?
Ja, das weiß ich nicht. Aber die Leute sind schlimm.
Also das waren jetzt für dich nicht wirklich deine Freunde und deine Gefährten, sondern du hast die Pokémon schon als einfach Kampfmaschinen abgestempelt, so
ja,
wie ich das jetzt
aussehe. Exakt, ja, genau.
Ja.
Ja,
da sind wir uns beide einig, das ist furchtbar und so sind wir nicht.
Exakt, exakt.
Und wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, so bist, dann schalt jetzt ab.
Nein, bitte nicht, wir brauchen Reichweite.
Erzähl deinen Freunden davon, aber schalt ab.
Teil uns auch noch auf SchülerVZ oder so, bitte.
Ja, nein, da bitte nicht.
diese Parallele wollte ich auf jeden Fall ziehen, weil ich es ganz, ganz interessant fand, dass das so ein bisschen aus der gleichen Zeit kommt und halt ähnliche Konzepte vorantreiben wollte mit einem ähnlichen Design auch insgesamt von der Welt etc. Um so ein bisschen auf die Welt zu sprechen kommen, wie gesagt, es ist ein Fantasy-Spiel. Dark Fantasy trifft es wohl auch ganz gut. Es ist alles relativ realistisch gehalten, ist so ein mitteleuropäisches Setting mit Dörfern und Burgen. Eine verhältnismäßig weitläufige Welt, die einem aber am Anfang wesentlich größer vorkommt, als sie dann doch wirklich ist. Weil ich war dann tatsächlich doch ein bisschen verwundert. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das Spiel jetzt schon so viele Jahre auf dem Buckel hat und man heutzutage ganz anderes gewohnt ist. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass die Welt noch viel größer ist. Aber das täuscht dann doch. Nichtsdestotrotz hat dieses Spiel ziemlich krasse Laufwege. Und man durchläuft auch viele Gebiete oft oder mehrfach, was ich nicht grundsätzlich schlecht finde, weil ich es immer auch ganz gerne mag, wenn man eine Welt hat, die man kennenlernt, wo sich Dinge verändern, mit der man sich dann so ein bisschen anfreundet und wo man nicht nur so Questmarker abläuft oder so. Und das ist
liegt, doch, glaube ich, zum Teil daran, wenn ich mich richtig erinnere, dass du nicht einfach so wie beim Diablo porten konntest. Ist das richtig?
Genau, also eine Portfunktion hat das Spiel schon. Ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, wie es in der Originalversion war. Da konntest du, glaube ich, noch wesentlich eingeschränkter. Da gab es, glaube ich, so Fairy Stones als Gebrauchsgegenstände, mit denen du dich zu manchen Punkten porten konntest. Und jetzt ist es aber so, es gibt sogenannte Portkristalle und einen unendlichen Fairy Stone. Das heißt, du kannst, das sind keine Verbrauchsgegenstände mehr, du kannst den endlich oft benutzen. Es gibt aber diese Portkristalle, davon gibt es nur 5 Stück oder so im Spiel. Die kannst du an bestimmten Punkten ablegen und da kannst du dich dann hinporten. Die kannst du aber auch wieder einsammeln und woanders hinlegen. Ist also so ein bisschen variabel, ganz cool. Und es gibt so 2, 3 Locations, zu denen kannst du dich standardmäßig porten, wie in die Hauptstadt. Das bleibt dann aber trotzdem nicht aus, dass du viele Wege öfter läufst. Und teilweise fand ich das tatsächlich ein bisschen nervig, muss ich gestehen. Weil die Welt dann doch nicht so belebt ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde von so einem Spiel. Man läuft doch dann relativ viel durch kahle Abschnitte. Und dann kommt es dazu, dass Gegner immer wieder respawnen und so. Das heißt, du kämpfst dann ganz oft gegen die gleiche Gruppe Banditen oder gleiche Gruppe Goblins, die dann da vor der Stadt kampiert. Und das finde ich dann, weiß ich nicht, das reißt mich dann immer so ein bisschen raus. Keine Ahnung. Wenn du dann zum 5. Mal da langläufst und dann ruft einer, ja, kill them all. Und du machst sie dann nochmal wieder weg da, um da 3 Erfahrungspunkte zu kriegen oder so. Keine Ahnung. Das ist dann nicht so meins. Das ist so, zerstört dann eher die Immersion, als wenn man sagen würde, ja, okay, dann lass den Spieler doch da langlaufen, aber dann lass die Gegner auch tot sein, verdammt nochmal.
Ja, da habe ich einen Tipp für dich, falls die Immersion dann schon beschädigt wurde und du diese ewig langen Laufwege nicht ertragen kannst. Einfach Patiently Gaming auf die Ohren und schon
ist die Zeit viel. Ja, exakt. Das, ja, sowas hilft tatsächlich dann dabei. Aber ist es natürlich auch immer ja, so eine Designentscheidung natürlich beim Spiel, weil es ist natürlich mit, auch mit dem Hintergrund gemacht, dass man dem Spieler die Möglichkeit geben möchte, auch noch gegen diese Gegner zu kämpfen und möglicherweise auch zu leveln oder Items zu sammeln. Weil dieses Spiel ist auch wieder eins dieser Spiele, was unendlich viele Upgrade-Materialien hat und so. Und damals war das ja noch nicht so Standard, das ist ja heutzutage auch so. Aber jeder Gegner droppt irgendeinen Scheiß, ne? Und du kannst auch ganz viele Sachen einsammeln und dann damit deine Waffen upgraden, etc. Das ist wieder so eine Sache, wo ich nie so der größte Fan von war, weil du hast dann alles voll mit irgendwelchen Items, wo du nicht weißt, was davon wirklich wichtig ist. Und dann brauchst du plötzlich irgendein ganz komisches Item, um eine bestimmte Waffe abzugraden. Das ergibt
ja.
Wenn es jetzt zum Beispiel noch so wäre, dass du sagen würdest, ja, du kannst diese Erze sammeln oder so, wie es bei Demon's Souls zum Beispiel ist, wo es dann unterschiedliche Erze gibt und du weißt, dass meine Waffen upgrade Materialien, damit kann ich unterschiedliche Waffen upgraden. Hier ist aber so, du findest dann drei Fischaugen, damit kannst du aber den einen Dolch upgraden. Das ist für mich einfach nur völliger Nonsens.
Ja.
Ja, das mag ich überhaupt gar nicht. Und dann kommt noch dazu Gewichtslimit, ne? Also Tragekapazität der Charaktere. Jeder Charakter hat erstmal sein eigenes Inventar. Du und deine drei Begleiter. Und du bist relativ schnell überladen. Und dann musst du die Gegenstände immer auf die anderen Charaktere verteilen, wenn du nicht zurück in die Also du kannst in der Stadt, in der Taverne, dem Tavernenmeister da immer deine ganzen Sachen geben und wieder abladen. Und der hat auch unendlich Kapazität. Wenn du aber unterwegs bist, musst du Inventory Management betreiben, weil wenn dein Inventar zu voll ist, regeneriert sich deine Stamina langsamer, du läufst langsamer, kannst nicht mehr so gut ausweichen und so. Bist dann einfach nicht mehr so agil im Kampf. Das heißt, du musst dann immer den Kram auf die anderen Charaktere verteilen und Inventory Management in dem Spiel ist ein richtiger Graus. Wirklich.
Das ist ja der alte Oblivion-Trick. Oder Elder Scrolls allgemein.
Ja, genau.
Seinen Gefährten alles zu geben oder auch Fallout hat das dann später auch.
Ja, genau, aber die haben auch alle Tragelimits.
Ah, okay.
Also die sind auch irgendwann voll. Und es ist hier tatsächlich so, die haben auch so Abstufungen, ne? Die erst leicht, dann mittel, dann schwer und dann überladen. Dann kannst du nur noch gehen oder so. Und das hat jeder von denen, ne? Das heißt, du musst dann wirklich drauf achten, wer wie viel hat und so. Und das kann echt ein bisschen anstrengend sein, vor allem, wenn du dann auch noch wirklich Sachen dabei haben willst, wie Heiltränke, irgendwelche Heil-Items gegen irgendwelche Statusveränderungen oder so. Dann nimmt das natürlich alles Gewicht weg und auch die Ausrüstung, die du trägst, nimmt Gewicht weg. Das heißt, wenn du schon dann noch einen Kämpfer hast, der sowieso immer schwere Rüstung trägt, ist der sowieso immer schon zu ein Drittel vollgeladen. Das ist, also meiner Meinung nach, ich finde das echt zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Also wirklich, das macht wirklich keinen Spaß zu spielen. Das ist für mich auch kein Management-Element, was das interessant macht, das Überleben in der Wildnis oder so, weil das habe ich auch schon bei dem Spiel als Dingens gelesen, dass dann Leute sagen, ja, du musst dich dann wirklich vorbereiten, wie du rausgehst in die Wildnis. Ja, nee, ist einfach nur nervig. Du findest richtig viel Schrott, den du auch brauchst, um die Sachen abzugraden, musst dann halt alles mitnehmen, weil du sowieso nicht merken kannst, was du für das Item brauchst, was für das, weil es alles keinen Sinn ergibt. Und dann schleppst du nur Nonsens mit dir rum.
Ja.
Und dann plötzlich findest du noch die krasse Rüstung da in einer Kiste. Ja, schade, die wiegt aber 30 Kilo und jetzt kann die keiner mehr vernünftig mitnehmen.
Oh.
Ja, das finde ich wirklich einfach nur nervig. Muss ich leider echt sagen.
Wenn du denn da Sachen wegschmeißen musst,
ja.
Liegen die dann auf dem Boden oder sind die weg?
Ich glaube, die sind komplett weg. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich musste tatsächlich nicht so viel wegschmeißen, weil ich das dann schon.
Weil du mich immer sehr gut vorbereitet hast und das
ja, weil, wie gesagt, du musst es dann halt echt verteilen auf die anderen Leute und dann auch regelmäßig wieder zurückgehen und dich entladen, sag ich mal.
Ja, okay. Ja,
genau, und das ist dann natürlich für die Laufwege und so auch nicht unbedingt zuträglich. Ist dann aber mit der Teleportfunktion, die jetzt dazugekommen ist, noch ein bisschen angenehmer. Ich habe es vielleicht jetzt ein bisschen überdramatisiert, aber ich finde, es ist kein besonders angenehmes System. Und ich habe auch schon gesehen, das ist im zweiten Teil immer noch so. Und das finde ich nicht besonders toll, muss ich sagen. Also es gibt einen Grund, warum, wenn wir jetzt schon die Spieleserie öfter erwähnt haben, warum Demon's Souls der einzige Teil ist, der ein Tragelimit hat von der Souls-Serie, ne?
Es gibt auch vor allen Dingen einen Grund, warum das sehr erfolgreiche Witcher 3 ein Patch bekommen hat, dass das sehr stark vereinfacht hat, das Tragelimit.
Ja, genau, weil das einfach keinen Spaß macht. Das ist ein sinnloses Konzept. Item-Management kann gut sein im Spiel, wenn es wirklich integraler Bestandteil ist und eingewoben ist in das ganze Spielsystem, wie, weiß ich nicht, wie es bei Resident Evil zum Beispiel so ist. Weil es dann auch wirklich was mit dem Survival-Element und so zu tun hat. Und hier nervt es einfach nur. Ja. Aber das ist ein Problem, das hat nicht nur dieses Spiel. Und dazu kommt dann halt auch dieses grausige Inventory-Management, wo das einfach unübersichtlich ist. Es gibt dann unterschiedliches Inventar, dann gibt es noch einen anderen Ausrüstungsbildschirm, du musst dann immer zwischen den switchen und so. Verstehe ich auch nicht, warum man das gemacht hat. Naja.
Das macht doch Lust auf mehr.
Ja, aber ich wollte jetzt auch nicht mit so krasser Kritik eigentlich schon einsteigen. Ich bin jetzt irgendwie da hingekommen. Ich wollte eigentlich erstmal, genau, also ich hatte über den Gegner-Respawn und so, hatte ich glaube ich schon kurz geredet.
Mhm.
Und was durch die Laufwege etc. dann ein bisschen anstrengend sein kann. Vielleicht noch so Grafik generell. Es ist eben Dark Fantasy, eine düstere Welt. Und es ist auch für die Zeit, wo es rauskam, 2010, es sieht halt auch schon aus wie ein Spiel von damals. Es ist alles relativ so grau, braun,
ja,
grün, so, weiß ich nicht, so wie halt damals die Spiele waren, gefühlt. Das war irgendwie gefühlt die Zeit der braunen Spiele, so.
Ja, man denkt da an Gears of War als Extrembeispiel, ne?
Ja, genau. Und so sieht das Spiel auch aus. Ich finde es jetzt hier nicht super schlimm, weil es auch zur Stimmung und so ganz gut passt. Und ich fand das auch grundsätzlich eigentlich immer nicht so schlimm. Also der Stil muss halt passen, ne? So finde ich es zumindest ja immer. Du kannst da jetzt ganz viel bunte Sachen reinklatschen, es kann aber dann auch fürchterlich billig und kacke aussehen, meiner Meinung nach, weil...
Ja klar, also es hat ja mit Absicht diesen realistisch anmutenden Stil, genau, irgendwie, ne?
Genau.
Von einer echten frischen Wiese, wo du dann drüber läufst, ist übrigens die Grafik-Engine von Lost Planet auch.
Ah, okay.
Da war alles weiß.
Ja, ja, das ist wirklich interessant, weil irgendwie so ein bisschen erinnert es auch dann daran, wenn man das jetzt so in
Verbindung setzt.
Genau, ist auch Capcom. Ja.
Ich habe tatsächlich neulich drüber nachgedacht, vielleicht wird das ein zukünftiges Thema, die Lost Planet-Serie nochmal zu spielen.
Echt?
Ja.
Das würdest du nochmal machen wollen?
Ich habe das nie richtig durchgespielt, glaube ich.
Okay, und ich habe den ersten Teil, habe ich durchgespielt.
Den habe ich nur angespielt und die anderen beiden gar nicht.
Ja, den zweiten, der ist ja aber auch nur ein Multiplayer-Spiel mit so Stages und so.
Ah, echt?
Ja, ja, du machst dann nur so Bosskämpfe und so, glaube ich.
Ja, dann musst du da leider mitkommen.
Ja, das weiß ich nicht, ob ich das möchte. aber ich kann tatsächlich, wenn wir jetzt gerade über das Thema reden, kann ich eine Lanze für den dritten Teil brechen. Den habe ich zwar nicht durchgespielt, aber der hat mir echt gut gefallen. Der geht mehr in die Richtung Dead Space.
Ja, der kam, glaube ich, auch zur selben Zeit raus wie Dead Space 2 oder 3 irgendwie, ne?
Und der kam auch relativ spät schon zur, glaube ich, PS3, Xbox 360-Generation raus. Ja. Aber ich fand den nicht verkehrt auf jeden Fall. Ja, geht aber in eine ganz andere Richtung, natürlich. Und das ist, glaube ich, auch dann eine andere Engine und so.
Ja, die gucken mich nämlich immer so in meiner Spielebibliothek an.
Ja, Lost Planet 1 fand ich damals auch cool, aber das war natürlich noch Anfangszeit der PS3. Wo ich das gespielt habe. Ich weiß nicht, ob das noch so gut gealtert ist. Es hatte damals schon anstrengende Aufstehanimationen.
Ja, du fällst immer hin. Aber ja. Ich glaube, Anfangszeit der PS3 weiß ich gar nicht, Jan, weil das war, glaube ich, zu Anfang noch Xbox-exklusiv. Und dann gab es doch diese Extreme-Condition-Version, die dann für die PlayStation rauskam, ne?
Wahrscheinlich 2008, 2009 oder so, schätze ich mal.
Möchtest du mir damit sagen, du weißt nicht mehr ganz genau, in welcher Reihenfolge die Spiele 2008 rausgekommen sind?
Nee, leider nicht. Muss ich gestehen. Ja, aber ich habe es zumindest auf PS3 gespielt. So viel kann ich, glaube ich, sagen. Ja.
Weißt du, was auch immer drin ist?
Ja.
Ich möchte mit dir auch noch mal Fracture spielen, einen Nachmittag.
Fracture? Ja, das können wir auch machen. Weiß ich nicht, ob wir den ganzen Nachmittag durchhalten, aber.
Ja, vielleicht so einen halben Nachmittag mit einem Stück Kuchen.
Ja, das ist eine Idee. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das Spielprinzip nutzt sich da doch relativ schnell ab. Dann lieber doch Lost Planet, glaube ich. Ja. Aber das hat mir zumindest damals Bock gemacht. Also kann auf jeden Fall nicht schaden, das mal auszuprobieren. Aber wahrscheinlich ist es da auch wieder so, dass die Xbox-Version wahrscheinlich besser ist als die PS3-Version.
Was jetzt von dem Lost Planet?
Von Lost Planet würde ich jetzt zumindest einfach mal schätzen für
Ja,
die
auf
Zeit.
jeden Fall.
Ja.
Ich, die wurde ja auch wieder hochgerendert jetzt, ne? Also es ist ja alles mit dieser
Ach so, ja,
Backwards-Kompatibilität.
das sowieso, aber ich hätte jetzt auch geschätzt, damals wahrscheinlich lief es damals auf Xbox mit 30 Frames und auf PlayStation mit 25 oder so.
Ja, 25, wenn das gut, wenn dann alle in den guten Stellen.
Wahrscheinlich, ja.
Wenn du nur durch den weißen Schnee gestapft bist, aber wenn dann so ein Monster kam, ne, dann.
Ja, das kann schon sein, ja. Ja, hast du wahrscheinlich nicht Unrecht.
Wie läuft denn Dragon's Dogma Dark Arisen auf der PS4 respektive PS5?
Gut, also ich glaube, es läuft mit 60 Frames. Also ich bin mir jetzt
Ach,
nicht
was, Sie sind
hundertprozentig
das?
sicher, aber es ist mir nicht negativ
Hallo?
aufgefallen.
Arbeiten Sie bei Digital Foundry? Gut, ich glaube, es läuft mit 60 Frames. Jan,
Ja.
wir haben dir dieses ganze Frame-Ziel-Equipment gekauft und du sagst gut.
Das
Das läuft,
Video
glaube
geht
ich.
dann aber auch nur 15 Sekunden so.
Ja, das Spiel läuft ganz gut, wa?
Sieht gut aus, läuft gut.
Habe ich gespielt.
Ja, auf jeden Fall läuft's gut. Also, das müssten 60 Frames sein, zumindest ist es mir nicht negativ aufgefallen, dass es irgendwie unflüssig läuft oder so.
Was ja auch wieder interessant ist, wenn es gibt ja da so die eine oder andere Befürchtung den zweiten Teil betreffend.
Ja, der läuft ja nur mit 30, glaube ich.
Ist das schon fix?
Ja, ich glaube, das ist fix, ja.
Ui.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass der eine Unlocked Framerate hat, aber die sich wohl dann,
Nur bis 30 geht.
die sich knapp so über 30 bewegt, ja, glaube ich.
Okay. Ja, ist dann wieder so ein Ding, das wird erstmal heißer gekocht, als es ist. Am Ende merkt man es dann nach 10 Minuten eh nicht mehr, ne?
Ja, da hast du meist recht. Also, aber ich glaube, man merkt es schon, aber es fällt einem nicht mehr negativ auf. Und es
Ist es
kommt auch
denn
immer so ein bisschen auf
wichtig?
das Spiel an.
Ja, deswegen frage ich für Dragon's Dogma, ob es überhaupt, kommst du auf framegenaue Eingaben an oder gar nicht?
Nee, ich würde sagen, eher nicht. Ich glaube nicht, dass es. Also, es ist ja schon ein Actionspiel, aber das wäre da nicht so schlimm. Also, muss dann nicht framegenau dodgen und so.
Oder parieren,
Zumindest
oder
habe
gibt
ich
es
so.
parieren?
Jein. Aufs Gameplay würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen und wie das alles so funktioniert. Ich wollte nur vielleicht noch eine Sache sagen, wo wir jetzt schon bei der Engine über Lost Planet geredet haben. Ich finde, dass Dragon's Dogma, um das so ein bisschen vielleicht hätte ich das als Intro sagen sollen.
Wir können noch schneiden, ja.
Ja, ich finde das eigentlich so ganz gute Introduction für Dragon's Dogma ist eigentlich so, Dark Souls und Monster Hunter haben Kind und das Kind ist so ein bisschen komisch geworden. Finde ich
Ja, okay,
irgendwie.
jetzt kommst du gleich in das Pieps-Milieu.
Ja, nee, aber es nimmt so, also Monster Hunter ist ja auch ein Capcom-Spiel und du hast hier eben auch Kämpfe gegen große Gegner, die auch beklettert werden können.
Das ist,
Ne?
glaube ich, doch ein wichtiges Feature, oder nicht? Beklettern.
Ja, das wird so getan, dass das ein wichtiges Feature ist. Es gibt aber
Ist
nur
es nicht?
fünf Gegner im ganzen Spiel, wo man das machen kann. Und das ist auch mega scheiße. Es funktioniert nicht gut. Also, das kann
Es
ich
ist
schon
nicht
mal.
das Shadow of the Colossus seiner
Nee,
Generation.
leider überhaupt gar nicht. Also, sowieso. Also, das Kampfsystem wird immer gesagt, ist so das Beste an dem Spiel. Und das Kampfsystem ist auch gut. Man fühlt sich schon wie ein krasser Kämpfer. Und es hat so ein Skillsystem. Du kannst
Welche
halt
Klasse hast du denn gespielt?
mehrere. Also, du kannst dir am Anfang einen aussuchen, kannst aber deine Vocations heißen die. Kannst du jederzeit wechseln im Gasthof. Ich habe angefangen mit Kämpfer, glaube ich. Dann habe ich immer Bogenschütze und so gespielt. Und am Ende bin ich bei Magic Archer gelandet, tatsächlich. Der kämpft dann mit zwei Dolchen und einem magischen Bogen, der dann Auto-Aim hat und dann kannst du so 10 Pfeile auf einmal schießen. Das fand ich eigentlich ganz cool.
Klingt ja jetzt doch sehr klassisch. Also es gibt nicht irgendwie Bettler oder hier Steuereintreiber oder sowas.
Nee. Vielleicht kriege ich die sogar noch alle zusammen. Es gibt ein paar Grundklassen, Also, das ist einmal der Fighter, der Strider und der Mage. So das klassische Trio, der halt der ganz normale Krieger, dann der, den man am ehesten als Schurke bezeichnet, und der Magier. Und dann gibt es davon noch sozusagen erweiterte Funktionen. Das wäre dann beim Fighter, wäre das der Warrior, der kämpft dann nicht mit Schwert und Schild, sondern mit großen Zweihandwaffen. Beim Strider wäre das, glaube ich, der Archer oder Marksman oder so, der hat dann Langbogen anstatt einen normalen Bogen und kann dann halt krasser schießen und so, auf größere Entfernung. Und dann beim Mage ist das der Sorcerer, der kann viel krassere Zauber machen, die dann wesentlich größere Area of Effect haben und so. Diese Klassen kannst du auch alle deinem Standardbegleiter, deinem normalen Pawn zuweisen. Dann gibt es noch Hybridklassen, drei Stück. Die kann nur dein Hauptcharakter haben, wenn du das möchtest. Das ist zum einen der Magic Archer, den ich eben schon erwähnt habe. Eine Mischung aus Magier und Bogenschütze. Der kann wahlweise halt mit den Daggern spielen, wie ich den gespielt habe, oder mit einem Stab und dann auch tatsächlich zaubern und benutzt halt diesen magischen Bogen, der halt nicht mit Pfeilen schießt, sondern mit Magie. Dann
Okay.
gibt es noch den Mystic Knight. Das ist ein Ritter, der kann als einziger Streitkolben und Kriegshämmer und so benutzen und Großschilde. Der kann auch alternativ noch einen Stab benutzen und dann auch zaubern. Der kann dann so Blockgeschichten machen, dass er sein Schild verzaubert und wenn er dann im richtigen Moment blockt, explodiert das und die Gegner fliegen in die Luft und so. Ist eigentlich auch eine ganz coole Klasse. Und er kann auch dann später, glaube ich, noch ein bisschen stärkere Zauber. Mir persönlich hat das aber mit dem Timing und dem Blocken und so, da bin ich nicht so für in so einem Spiel. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber wenn man da Bock drauf hat, kann es bestimmt auch ganz cool sein.
Jan, wie nennt
Ja.
man denn eigentlich bei Dragon's Dogma einen Begleiter, der richtig, richtig krass ist, der richtig stark ist?
Der PowerPoint.
Ja,
Keine
also Hardcore-Porn.
Ahnung. Ja, sehr gut. Ja, auf jeden Fall die letzte Vocation, die ich noch nennen kann, ist der Assassin. Der ist dann eine Mischung aus Fighter und Strider und der kann eigentlich fast jede Waffenklasse benutzen. Den kannst du bunt durchwechseln. Schwerter, Dolche, Bögen, etc. Der kann
Der hat
fast
immer
alles benutzen.
so einen auffälligen weißen Mantel an.
Ja, nee. Ja, der kann dann halt unterschiedliche Sachen machen. Der ist ein bisschen variabler. Ja, tendenziell habe ich aber relativ schnell festgestellt, dass die Klassen, die Dolche benutzen, glaube ich, also ich habe zumindest das Gefühl, dass die mit die besten sind, weil die Gegner, die wirklich krass sind nachher, wie zum Beispiel die namensgebenden Drachen bei Dragon's Dogma, ist jetzt, glaube ich, wenig verwunderlich, dass Drachen da drin vorkommen.
Wann kommt das Dogma?
Müssen beklettert werden, eben mit dieser Kletterfunktion. Und dann musst du dann auch eine Schwachstelle kaputt hauen. Und die Dolchklassen, die einzigen Klassen, die einen Skill einsetzen können, während sie klettern. Und damit hauen die ziemlich krass rein. Das macht schon sehr viel Schaden. Und ich hatte immer das Gefühl, alles andere stinkt krass dagegen ab.
Okay.
Aber es war nur mein Empfinden, sag ich mal so. Und Entfernung hatte ich auch das Gefühl, kann ganz gut sein, weswegen ich Fernkampf sehr, sehr nützlich fand. Gerade bei den großen Gegnern, weil die sind teilweise dann schon sehr groß und schieben einen so durch die Gegend und so und dann Kollisionsabfrage auch ein bisschen problematisch. Apropos, wo wir eben über Lost Planet geredet haben, ich glaube, Dragon's Dogma hat die gleichen Aufstehanimationen.
Kann natürlich gut sein, ne, wenn
Die
sie
sind
gleich
nämlich auch
enden.
aus der Hölle, ja. Ist auch echt nervig, du wirst echt oft runtergeworfen oder umgeworfen oder so. Und dann dauert es erstmal, bis du aufstehst. Ja. Aber ansonsten, das Kampfsystem so grundsätzlich gegen humanoide, kleinere Gegner und so funktioniert ziemlich gut. Macht auch echt Bock. Ist ein ziemlich cooles Action-Kampfsystem. Ich hatte aber leider das Gefühl, dass sich so ein bisschen die Auslegung der Kämpfe und die doch ein bisschen höhere Geschwindigkeit so ein bisschen beißt mit manchen Klassenauslegung war zumindest mein Eindruck. Also ich fange mal an beim Krieger, also der erweiterten Klasse des Fighters, fand ich ging's noch, aber ich hatte das Gefühl, der ist sehr, sehr langsam, hat dann auch so Aufladeattacken und so. Und das Kampfsystem ist dann doch schon recht schnell und es kommen teilweise auch manchmal viele Gegner. Dann gibt es so Kämpfe gegen Wölfe und du fühlst dich teilweise einfach nutzlos, weil du triffst einfach nicht. Du bist so langsam. Hat mich ein bisschen gestört. Und dann die Magierklassen fand ich ehrlich gesagt ganz, ganz fürchterlich, weil die teilweise die Zauber so lange aufladen müssen. Die hauen dann auch richtig krass rein. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich stehe dann erstmal 10 Sekunden, lade den Zauber auf. Wenn ich währenddessen getroffen werde, dann kann ich nochmal von vorne anfangen oder bin halt tot. Oder ich warte halt 10 Sekunden und mache diesen einen Zauber und mache es dann nochmal so.
Ja, das hat nämlich Peter Jackson bei Gandalf nicht gezeigt, ne, wenn der alles aufgeladen hat.
Ja, wirklich. Ja, das fand ich ein bisschen, ja, fand ich einfach nicht so toll. Hat sich nicht so gut angefühlt für das Spielsystem. Ich hatte dann nachher immer Begleiter dabei, die Magier waren. Aber ich hatte auch immer das Gefühl, so unfassbar viel beigetragen haben die nicht. Manchmal, wenn Zauber richtig reingehauen haben, hast du gemerkt, ja, das macht schon ordentlich Schaden. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich mit meiner agilen, schnellen Klasse bin da wesentlich besser, was den Schaden angeht. Ja.
Du hast jetzt schon ein paar Mal in den Ring geworfen, den Vergleich mit der Souls-Reihe.
Ja.
Sind es denn, ist das Spiel denn an sich schwer, sag ich jetzt mal, oder ist es mehr so, vielleicht doch mehr Richtung Slasher?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, die Schwierigkeit des Spiels kommt hauptsächlich aus seinen Unzulänglichkeiten, muss ich echt sagen. Weil ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, der Hauptteil, was das schwierig macht, sind wirklich die unausgereiften Spielsysteme und nervigen Quirks beim Kampfsystem und so manchmal. Es ist kein leichtes Spiel. Und es kann auch erbarmungslos sein. Du läufst halt durch den Wald, plötzlich kommt vor allem, vielleicht ganz kurz noch mal, das Spiel hat Tag- und Nachtwechsel. Und wenn du nachts rausgehst, siehst du wirklich nichts. Du brauchst Laterne, etc. Und nachts kommen auch viel stärkere Gegner. Dann kommen plötzlich Skelette und so. Und es kann passieren, du läufst durch den Wald. Plötzlich kommt da so eine Chimäre, die 5 Lebensbalken hat. Und am Anfang haut die dir halt richtig auf den Sack. So, ne?
Das war damals in der Berichterstattung relativ großes Ding immer, dass sie dann gesagt haben, ja, nachts ist es dann halt besonders dangerous, ne?
Genau, das ist auch wirklich so. Aber ich sag mal so, wenn du ein bisschen weiter bist und zum 10. Mal an der gleichen Stelle gegen eine Chimäre gekämpft hast, dann wird das Ganze ein bisschen ermüdend, sag ich mal so. Vor allem, weil die Gegner auch teilweise wirklich viel aushalten und ich kann schon verstehen, woher das kommt. Natürlich ist die Inspiration da auch so ein bisschen Monster Hunter. Ich hatte es eben schon so ein bisschen angerissen. 5 Lebensbalken ist jetzt nicht untertrieben. Das ist dann so mit Punkten unter dem Lebensbalken, du musst sie dann alle abarbeiten. Und manche Kämpfe haben mir persönlich einfach viel zu lange gedauert. Das fand ich einfach nur noch anstrengend dann. Weil dann sterben deine Pawns die ganze Zeit und du musst dann hinrennen, die wieder aufheben, weil dann stehen sie einfach mit halber Energie wieder auf und du hast keine Strafe dadurch oder so. Sowieso fand ich die KI teilweise ein bisschen fragwürdig von denen. Fragwürdig bis schlecht, muss ich leider sagen. Weil ich erinnere mich noch an einen Kampf relativ gegen Ende, wo ich gegen so eine riesige Hydra gekämpft habe. Die hatte, glaube ich, sogar 10 Lebensbalken oder so. Und dann stand ich mit meinem Bogenschützen immer relativ weiter Entfernung und habe die halt so bearbeitet, sag ich mal. Und ein Begleiter von mir stand immer bei der Hydra vorne und hat sich immer wieder umbringen lassen von ihr einfach. Mit einem Schlag. Und dann musste ich ihn immer wieder aufheben. Aber die anderen beiden, die standen immer genau neben mir, haben aber nichts gemacht, weil ich offensichtlich für die beiden schon zu weit weg von dem Gegner war und die nicht mehr in dem Triggerbereich waren, um den anzugreifen. Die sind dann einfach nur immer neben mir hergelaufen. Und da frage ich mich dann, ja, okay, soll das jetzt hier geiles KI-Kampfsystem sein? Das ist irgendwie ziemlich crappy, vor allem wenn der Kampf dann auch noch in so einer Kampfarena stattfindet, wo man eigentlich denken sollte, ja, die müssen doch jetzt checken, dass die im Kampf sind, so.
Hast du dich dabei manchmal gefragt, warum ist das jetzt nicht wirklich online?
Ja. Also, ich verstehe schon, warum die das so gemacht haben. Ich meine, es ist ja auch ein innovatives System an sich. Wenn man das natürlich mit einem anderen Spieler spielen würde, wäre es vielleicht auch zu einfach.
Aber ich würde mich genauso verhalten wie der Typ, der sich immer hat umbringen lassen.
Weil das ist wahrscheinlich wahr, ja. Aber nichtsdestotrotz fand ich das ein bisschen doof. So wie ich das gehört habe, haben sich ja auch tatsächlich viele Leute für Dragon's Dogma 2 gewünscht, dass es eben nicht einen richtigen Multiplayer-Modus hat.
Mhm.
Wobei ich es mir auch eigentlich ganz cool vorstellen könnte, wenn du jetzt mit jemandem zusammenspielst mit deinem Kumpel und dann habt ihr beide eure selbst erstellten Begleiter dabei und dann kannst du halt so zusammen zocken. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Das funktioniert dann natürlich nicht mehr in dem Konzept des Spiels, dass es halt nur eine Risen gibt, ne? Aber, ja.
Ja, komm, im Halo-Multiplayer sind auch plötzlich zwei Master Chiefs da.
Ja, das ist klar. Das ist so nochmal was anderes, würde ich sagen, weil da läufst du ja nicht durch eine Rollenspielwelt und so, ne? Und wenn du Halo im Koop-Modus spielst, dann spielt man doch immer jemand anderen, oder? Da gab es doch immer dann noch so andere Spartans oder in irgendeinem Halo gab es doch auch so einen Elitenkrieger, den du gespielt hast, oder? Der zweite Spieler
das
dann?
Kann sein, dass es dann manchmal andere Leute waren, aber ich meine, ich glaube, im ganz aktuellen ist man einfach, es wird gar nicht erklärt. Also,
es ist okay, einfach so. Okay, das ist dann einfach noch ein anderer Master Chief. Okay.
Ja, John.
John 2.
Ja. Jan, du weißt, ich bin jemand, der Geschichten liebt.
Mhm.
Was ist denn die Story von Dragon's Dogma?
Ja, das ist tatsächlich das, worauf ich als nächstes zu sprechen kommen wollte. Ich würde vielleicht noch, wo wir gerade über Kampfsystem etc. geredet haben, würde ich gerne noch mal betonen, dass das Grundkonzept des Kampfsystems wirklich gut ist. Ne? Also ich habe jetzt natürlich auch viel kritisiert und da gibt es auch viele Sachen, die man kritisieren kann. Vor allem auch viele Sachen, die man verbessern kann für den zweiten Teil, was ja die Hoffnung auch bei mir wäre, dass das gemacht wurde. Eventuell die Klassen verfeinert, etc. Aber eine Sache, die dieses Spiel wirklich super, super geil macht, sind die unterschiedlichen Fähigkeiten und Special Moves der Klassen, die du dir auf Tasten legen kannst.
Mhm.
Du kannst dann quasi mit Dreieck, Kreis, Viereck, wenn du L2 und R2 gedrückt hältst, unterschiedliche Special Moves einsetzen. Und da gibt es wirklich coole Sachen. Dann kannst du so krasse Jump-Attacks machen oder wie gesagt, so Gegner anvisieren an 10 unterschiedlichen Stellen und dann so eine Barrage an Pfeilen losschießen und so. Da gibt es echt ziemlich coole Sachen.
Hm.
Ja, und das funktioniert auch gut und du fühlst dich dann auch echt wie ein krasser Kämpfer. Und das, sowas haben nicht viele Rollenspiele, muss man einfach sagen. Dass du dich da wirklich dann so fühlst wie ein krasser Kämpfer, weil wenn ich so an so Sachen denke wie Elden Ring, wo du dann so ein oder zwei Waffenfähigkeiten hast mit jeder Dingens, die du dann auch nur wirklich super situativ einsetzen kannst, wo dann wirklich Timing und alles super passen muss. Hier ist das halt das Grundkonzept, ne, dass du diese Fähigkeiten auch einsetzt, damit arbeitest. Du kannst dann auch 10 unterschiedliche Gegner anvisieren, wenn kleine kommen und die dann alle so wegballern und das ist schon ganz cool. Das macht auf jeden Fall Spaß. Genau, da sind halt auch diese Blockgeschichten mit bei und so, dass du dann timingmäßig blocken musst und so. Es gibt auch zum Beispiel Sachen, dass ein Fighter einen anderen Charakter mit seinem Schild so hochschleudern kann und dann du höher an dem Gegner dich festhalten kannst. Wenn das Festhaltesystem besser funktionieren würde, wäre das vielleicht auch ganz cool, aber so ist okay. Es ist eher Makulatur, würde ich sagen. Sowieso gibt es ein paar, also was heißt ein paar? Es gibt einige fliegende Gegner und ich hatte immer das Gefühl, wenn du Klasse spielst, die nur Nahkampf kann, bist du relativ aufgeschmissen.
Das klingt ein bisschen witzlos, ja.
Ja, also wirklich, dann kommt da so eine Schar an Harpien an und du kannst sie eigentlich nur bekämpfen, wenn die am Boden sind, aber um die auf den Boden zu kriegen, brauchst du halt jemanden, der die erstmal angreifen kann. So, das heißt, du brauchst auf jeden Fall mindestens einen Bogenschützen dabei und musst hoffen, dass der die trifft.
Ja, gut, aber das klingt ja jetzt wieder so wie so ist das Spiel gedacht.
Dass so ist das Spiel gedacht, wenn die
Situation.
Ja, genau, wenn die KI so gut wäre, dann wäre das auch toll. Ja. Also da habe ich mich wirklich dran gestört. Also an der KI, das hat mich wirklich, wirklich genervt, muss ich echt sagen. Weil ich fand, das ging für mich nicht hundertprozentig auf das Konzept, weil die KI nicht gut genug war. Mhm. Bei mir sind die tatsächlich auch manchmal einfach in Tod gefallen dann. An manchen Stellen, wo die Wege enger waren und so, die haben sich super leicht runterschmeißen lassen von Gegnern und so auch. das war echt nervig, weil wenn die dann wirklich komplett sterben, kannst du sie nicht wieder aufheben, sondern musst erst zu so einem Riftstone. Wenn du gerade in einem Dungeon bist, ist weit und breit keiner, das heißt, du musst zurück in die Stadt oder du spielst den Dungeon dann halt zu zweit oder so durch. Na, aber wenn gerade dein Heilmage runtergeschmissen wurde, kannst du dich halt nicht mehr heilen. Und brauchst du halt immer Tränke etc. und dann, ja, du siehst schon, wo das Ganze hinführt, ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Genau. Kann, also, ich möchte jetzt niemandem absprechen, dass man das vielleicht auch als Anspruch sehen kann des Spiels, ne? So ist das Spiel halt, da musst du dich drauf einstellen. Und es ist vielleicht auch so, aber ich finde, wenn es so stark auffällt, dass dir die KI da im Weg steht, ja, dann ist das für mich eher ein Kritikpunkt. Ja. Und ich hatte immer das Gefühl auch, dass diese zwei Begleiter, so innovativ diese Systeme auch sind, die man halt von anderen Spielern holt, dass sie nicht mitleveln, fand ich auch nicht so toll. Weil du musst ja dann immer wieder neuen suchen und so. Und du baust nicht so eine richtige, ja, so eine Verbindung oder so, weil ja, du musst sie dann halt wegschicken wieder.
Das wäre meine Frage gewesen. Das sind einfach nur Stellvertreter für eben die Fähigkeiten noch, für irgendwelche Leute quasi. Die haben jetzt nicht irgendwie noch als Bonus eine Persönlichkeit oder sowas.
Ja, so ein bisschen hat das Spiel. Weil du kannst, wenn du im Gasthaus bist, dich mit deinem Begleiter an den Tisch setzen und dem so Sachen sagen, wie er sich verhalten soll und was er im Kampf sagen soll und so. Ja, so halt Schema F, ne? Du sagst dich dann, wie würdest du dich freuen, dass ich reagiere, wenn ein starker Gegner kommt oder wenn du jemanden besiegt hast oder so, ne? Und dann kannst du dem halt so ein bisschen vorgefertigte Sachen geben, was er dann sagen soll.
Das klingt ja nach einer furchtbaren Freundschaft.
Ja, ja.
Jan, wie würdest du es gut finden? Wie soll ich mich verhalten?
Naja, zugegebenermaßen ist es ja keine Freundschaft. Da können wir bei der Story vielleicht nochmal drauf
sprechen. Das sind deine Vasallen, ne? Oder so.
Genau, es sind deine Vasallen. Du bist der Arisen und du kannst die halt herbeirufen. Das sind halt auch wirklich deine Diener dann. Ja.
Ah, okay.
Du kannst natürlich eine Beziehung zu denen aufbauen, aber genau.
Gibt es so Mass Effect-mäßige
Liebesbeziehungen?
Nein.
Jein, es gibt Beziehungen zu anderen Charakteren. Kommen wir vielleicht auch noch bei der Story dann drauf zu sprechen. Weil das wird, darüber möchte ich auf jeden Fall auch sprechen und ich möchte auch am Ende noch das Ende kurz mit dir besprechen, weil das ist alles richtig wacky. genau. So, waren wir stehen geblieben. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Ja, also das Kämpfen grundsätzlich schon auf jeden Fall eine coole Sache. Vielleicht ganz kurz noch so Quest-Design etc. Finde ich, ist eigentlich auch ganz gut gemacht, weil es auch ein bisschen oldschool ist. Es gibt nicht so unfassbar viele Quest-Marker. Es gibt manche Quests, ja, die Markierungen haben und so, aber manches musst du dir ein bisschen selbst zusammenreimen, das ist ganz nett. Fördert so ein bisschen die Immersion, finde ich, und das haben Spiele heutzutage ja noch wenig. Und wer es sich leicht machen will, kann immer noch im Internet nachgucken. Deswegen finde ich, ist es nicht, also kein Kritikpunkt, auf eine kompliziertere Quest oder so zu stoßen, weil man kann es sich leicht machen, wenn man will, so, ne?
Mhm. Einfach die Nintendo-Hotline anrufen.
Zum Beispiel, genau. Einfach die Lost Planet-Hotline anrufen.
Ja, oder halt in den Videospielladen deines Vertrauens gehen und da den Verkäufer fragen, der freut sich da immer.
Ja, die sitzen jetzt, glaube ich, alle irgendwo unter der Brücke eher, die Verkäufer, die in diesen Läden gearbeitet haben.
Das stimmt. Oder sie haben sich an uns eine reiche Nase verdient. Das kann natürlich auch sein.
Ja, möglicherweise, ja. Einen krassen Kritikpunkt, den ich habe, ist, es gibt richtig viele, also es gibt einmal Quests, die du annehmen kannst bei Leuten, die so in der Stadt rumrennen, dann gibt es noch so Questboards, wo du Quests annehmen kannst. Da sind einmal so Quests bei töte so und so viele von den Gegnern, sammel die Gegenstände und dann hast die easy erfüllt, kriegst eine kleine Belohnung für. So was man nebenbei macht. Dann gibt's aber so Quests, Escort-Quests und davon gibt's richtig, richtig viele. Und die sind ausnahmslos kacke, würde ich sagen. Weil,
also Escort im Sinne von, du begleitest jemanden zu seinem Ziel und nicht du verbringst einen schönen Abend mit.
Ja, das fände ich tatsächlich ganz cool, wenn das mal dabei gewesen wäre, muss ich sagen. nee, du musst irgendwen irgendwo hin begleiten. Und ja, wenn dann schwere Gegner auf den Weg kommen und die immer sterben, dann die Quests fehlen. Das ist einfach nur ungeil. Verstehe ich nicht, wieso man gedacht hat, dass es eine gute Idee ist. Also, wobei, ich kann es mir ein bisschen vielleicht vorstellen, weil es dann den Spieler dazu bewegen soll, in dieses andere Gebiet zu gehen, wo es sowieso hingeht, oder da den mal dahin zu treiben und so, dass er da was macht. Weil es sind teilweise dann echt auch schon lange Wege. Und wir hatten es ja erwähnt mit dem Schnellreisesystem, was am Anfang nicht so präsent war. Kann ich es mir vielleicht schon vorstellen, dass du halt Quests hast, die dich von dem einen ins andere Gebiet führen, weißt du?
Ja.
Dass du das Ganze nicht als sinnlose Laufwege hast. Aber ja, Escort-Quest brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich meine, ganz ehrlich, es mag doch niemand, oder?
So. Ich wünsche mir gerne Escort-Quest das Spiel.
Ja. Genau, weil dann gibt es aber so Sachen, die ich wiederum ganz cool finde.
Ganz kurz, haben die Escort-Leute dann auch so einen Lebensbalken, den du dann schützen musst?
Ja, natürlich.
Und wenn dann die Mission gescheitert ist, kurz vor Schluss, dann lauft er nochmal los in der Stadt, wa?
Nee, dann ist die für immer fehlgeschlagen, die Quest.
Ach so, dann geht's weiter.
Ja, dann geht's weiter, genau. Ja.
Das ist aber wieder cool. Du kannst.
Ja,
kannst
nee, das sind ja einfach Nebenquests und die Quests sind dann weg.
Ach so. Ja. Also du kannst das Spiel quasi durchspielen und hast nicht eine Escort-Quest bestanden.
Ja, genau. Ich bin mir auch tatsächlich nicht ganz sicher, weil diese Escort-Quests finden teilweise auch wirklich mit storyrelevanten Charakteren statt oder beziehungsweise die für Nebenquests relevant sind. Ob diese Quests dann alle weg sind, ob die Charaktere dann wirklich tot sind. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich habe dann doch genug davon geschafft, glaube ich, dass es mir nicht aufgefallen ist. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass das so ist, weil es gibt auch echt viele Quests, die du verpassen kannst. Und es gibt sehr viele Quests, die so geheime Timer haben, die, wenn was fortschreitet in der Welt oder so, dann einfach vorbei sind. Oder wenn Tage vorbeigehen, wie gesagt, das Spiel hat halt einen Tag- und Nachtwechsel, die Quests einfach failen. Und ich hatte auch schon so Quests, ich habe eine angenommen, habe gedacht, ja okay, ich habe die jetzt angenommen, dann mache ich die gleich erst, ich gehe eben erst aus der Stadt raus. Ja, ich gehe aus der Stadt raus, gefailt. Und dann kannst du nie wieder machen, die Quest.
Ach Gott.
Ja, genau. Das ist halt so ein bisschen, kann man sich drüber streiten, wie man das findet, aber man kann da sehr viel entdecken, glaube ich, in der Welt, auch wenn man das Spiel noch mehrmals durchspielt. Also das bietet schon viel. Dann, was dann natürlich auf der anderen Seite so der Kritikpunkt wäre, ist, viele der Sachen sind nicht super interessant, leider. Wie gesagt, wir haben die Sache mit den Escort-Quests und so, habe ich schon erwähnt. Es gibt ein paar ganz nette Quests und ich habe auch so ein, zwei Sachen gehabt. Da habe ich zum Beispiel so einem Typ so ein krasses Magierbuch gebracht. Das hat er richtig lange gesucht. Da musste ich auch in so einen Tempel rein und so. Und dann nachher kam eine Quest, wo ich gegen so einen Greifen kämpfen musste. Und dann kam plötzlich dieser Typ und hat mich voll unterstützt und war voll der krasse Magier und so. Und hat mir dann geholfen, diesen Greif zu bekämpfen. Das fand ich ganz cool, muss ich sagen. Weil die Quests an sich nicht zusammenhingen. Aber der Typ kam dann halt einfach, um mich zu unterstützen. Das fand ich ganz nice. So Kleinigkeiten halt.
Mhm.
Ja. Genau. Mir ist aber noch eine Sache aufgefallen, was so Plotholes und Sachen angeht, die keinen Sinn ergeben bei den Quests. Ich hatte es nämlich bei einer Sache, dass man wird einmal in Kerker geschmissen und dann flüchtet man da aber und nachher behandeln einen wieder alle ganz normal, auch wenn man ins Schloss wieder geht. Und genau die Leute, die einen gerade in Kerker geschmissen haben, haben das offensichtlich direkt vergessen.
Hast du da vielleicht eine Sequenz nicht verstanden oder so?
Ja, ich kann mir vorstellen, es muss fast so sein.
Oder hast du dann Schnurrbart an, dass du jemand anders bist?
Nee, habe ich nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es auch wirklich nicht gecheckt und das ist jetzt mein eigenes Problem. Aber für mich hat das alles überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja. Und da fand ich es alles ein bisschen unzusammenhängend, hab mir gedacht, ja, was wollt ihr mir hier für eine Geschichte erzählen? Es ist doch alles völliger Mumpitz, was ihr hier macht. Ja. Aber vielleicht allgemein zur Geschichte. Das ist ja vielleicht nochmal ganz interessant. Der Einstieg des Spiels ist nämlich echt ziemlich geil, finde ich. Man ist ein junger Typ oder junges Mädel, naja, je nachdem, was für einen Charakter man sich erstellt hat, man kann auch ein alter Typ oder altes Mädel sein,
okay.
In einem Fischerdorf, das von einem riesigen Drachen angegriffen wird plötzlich. Und dieser Drache stiehlt einem das Herz. Und dadurch wird man zum Arisen.
Und Jan, ich habe so Erinnerungen, als ich das damals gespielt habe auf der PlayStation 3.
Ja.
Ich war irgendwo am Strand relativ am Anfang und dann bin ich gestorben, dann habe ich ausgemacht. War das der erste Kampf eventuell?
Ja, das ist der erste Kampf gegen den Drachen.
Ah, ja, cool.
Ja, genau. Ja, genau. Aber den kann man doch gar nicht gewinnen.
Ja, ich muss kurz danach muss ich aufgehört haben, das Spiel zu spielen.
Okay. Ja, auf jeden Fall haut dieser Drache rein dann relativ schnell aus den Latschen und klaut dann das eigene Herz. Und man hat dann quasi den Auftrag, sein eigenes Herz zurückzuholen und sich dem Drachen zu stellen, sozusagen.
Mhm.
Also das ist der große Aufhänger des Spiels und darum entspinnt sich dann quasi alles. Man geht dann quasi los. Dadurch, dass man dann Arisen ist, kann man eben diese Begleiter bzw. Vasallen beschwören.
Was heißt das, der Arisen zu sein? Wie kommt man zu der Ehre?
Ja, das ist halt Arisen sozusagen, du bist eigentlich tot, weil dein Herz ist weg. Du wirst quasi nur durch die Kraft am Leben erhalten, diese Aufgabe zu erfüllen. Deswegen Arisen. So habe ich es zumindest verstanden.
Ah, okay.
Ja. Und hier würde ich jetzt schon ganz gerne eine Spoilerwarnung aussprechen, weil über den Rest zu reden, der wird dann erst ein bisschen später offenbart. Falls jetzt jemand das Spiel doch nochmal spielen möchte, dann seid gewarnt. Wir sprechen jetzt über ein bisschen andere Dinge noch der Story und über das Ende würde ich mit dir auch ganz gerne sprechen, weil ich es dir doch eigentlich nicht vorenthalten möchte, muss ich gestehen.
Gerne, gerne, gerne.
Es ist nämlich so, diese Geschichte mit dem Drachen passiert immer wieder.
Es ist ein Zyklus.
Es ist sozusagen ein Zyklus, genau. Es kommt immer wieder ein Drache und es gibt immer wieder ein Arisen und der Arisen muss sich immer wieder diesem Drachen stellen. So, jetzt ist es so, wenn man später an dem Punkt ist, wo man sich dem Drachen stellt, wird man vor die Wahl gestellt von dem Drachen. Der sagt einem, du kannst mich angreifen und versuchen, mich zu töten, was zu dem Zeitpunkt noch also eine relativ krasse Geschichte ist. Also der wirkt schon ziemlich stark und man hat so das Gefühl, ja, so krass bin ich doch jetzt noch gar nicht. Mhm. Oder er bietet dir die Entscheidung an, deine Geliebte oder deinen Geliebten zu töten und zum Herrscher des Landes zu werden.
Mhm.
Und diese Person wird quasi, das ist eine der Personen aus irgendwelchen Nebenquests und so, mit denen du interagiert hast, je nachdem, was du für die gemacht hast. Man kann Leuten auch Geschenke geben übrigens.
Okay.
Und da ist dann immer eine unterschiedliche Person. Das fand ich eigentlich ganz cool. Habe ich bis zu dem Zeitpunkt aber fast gar nicht gecheckt, weil ich auch fast das Gefühl hatte, ich habe das Spiel noch gar nicht so weit gespielt, aber ich war dann schon plötzlich am Ende.
Das hört sich grundsätzlich so ein bisschen Mass Effect-mäßig an.
Ja, ist es auch, nur dass die Leute natürlich alle nicht so viel Charakter haben und so irgendwie. Na, dadurch,
ich meine jetzt auch mit dem Zyklus und so, es gibt immer wieder den,
genau,
Teil und den Part.
Ja, genau. Aber da, bei Mass Effect ist ja das natürlich noch ein bisschen was anderes.
Ja, Mass Effect hat das Star Child.
Ja, im Abspann. Mal weg, Spoiler.
Haltet die Augen auf nach dem Starscheid, auf jeden Fall.
ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, man trifft vorher noch den Herzog dieser Hauptstadt von Grancis, die die Hauptstadt da von dem Land ist. Und dieser Herzog, es ist wohl so, das wird nie so richtig gesagt, weil das ist alles auch so ein bisschen kryptisch erzählt, was ich ja auch eigentlich immer ganz nett finde, wenn man noch so ein bisschen selbst sich was reindenken muss, war wohl früher auch mal ein Arisen. Und der hat sich aber damals dafür entschieden, seine Geliebte zu opfern und ist dann eben Herrscher des Landes geworden.
Ist ein richtiger Egoist.
Genau, und das ist der gleiche Drache, gegen den er vorher gekämpft hat, der jetzt auch da ist. Weil er den nicht getötet hat, hast du jetzt diese Aufgabe. Genau, und dann kannst du dich entscheiden und wenn du deine Geliebte tötest, ist einfach Abspann. Soweit
hast du
ich das
dich
gehört
auch entschieden?
Habe. Nee, habe ich nicht gemacht. Habe ich dann nur im Internet gelesen. Ja. Und dann kommt natürlich noch ein relativ krasser Endkampf gegen den Drachen, wo der Anfang auch ganz cool ist. Das Ende ist viel zu lang, wo man in so einer Arena gegen ihn kämpfen muss und das dauert irgendwie 20 Minuten oder so.
Er hat noch mal ein neues Angriffspattern.
Ja, hat dann noch 10 Lebensbalken oder so und dann, nee, das fand ich ein bisschen anstrengend, aber okay. Genau, und dann kriegt man so ein Schwert dann irgendwie von dem.
Und ja, klar.
Die Godsbane Blade heißt die. Und dann wird alles richtig wacky. So, weil das Spiel ist dann nicht vorbei. Weil normalerweise würdest du denken, hey, wir haben den Drachen besiegt, alles ist gut, wir haben die Welt gerettet, alles cool. So. Nee, dann tut sich plötzlich so ein Dimensionsportal auf oder so, was die halbe Hauptstadt verschlückt, wo du dann reinspringst.
Warte, und ganz kurz, lass mich ran. Man ist dann in New York der Neuzeit.
Nee, du fällst dann da durch und du fällst oben aus dem Himmel wieder raus und immer so weiter.
Portalmäßig.
Ja, genau. Ja. Und du musst dann, da sind dann so, wenn du durch die Welt fällst, sind dann so Wege am Rand, wo du dich festhalten kannst und dann musst du in so Areale rein, wo du krasse Bosse besiegen musst und da musst du nochmal so Splitter sammeln und dann geht's weiter zum richtigen Ende. Weil dann kommt diese ganze Geschichte auch mit den Begleitern und so nochmal zum Tragen. Es ist dann nämlich so, ich muss jetzt nochmal wirklich überlegen, ob ich das alles noch zusammenkriege. Weil du kommst dann in eine Welt, also eigentlich ist der Arisen der auserwählte neue Gott. Und die Prüfung dazu ist quasi diesen Drachen zu besiegen. Und du bist dann nachher in so einer Welt, wenn du das gemacht hast mit diesen Splittern, die du sammeln musst, die sind eigentlich ultra selten, diese Splitter im Normalspiel. Die sind dazu da, um Begleiter bzw. Vasallen wiederzubeleben, die komplett tot sind. Und die sind ultra selten. Und da findest du die dann halt in relativ großem Maße. So. Dann kommst du in so eine komische Zwischenwelt, Himmel, was weiß ich, was das sein soll. Und da gibt es einen Charakter, der heißt der Seneschall. Und das ist...
Wie heißt der?
Der Seneschall.
Betitelst du den jetzt? Also gibst du dem gerade einen Artikel mit der oder heißt der Seneschall?
Nee, ich gebe dem den Artikel. Aber das ist auf jeden Fall nicht
Hallo, ich bin der Jan.
Das ist auf jeden Fall sein Titel, nicht sein Eigenname.
Okay.
Und das habe ich ja am Anfang nicht erwähnt, bevor man das Spiel startet, spielt man Intro, wo man einen anderen Arisen spielt, der auch gegen einen Drachen kämpft. Und den trifft man dann da wieder, der ist dieser Typ.
Okay. Und
den musst du dann bekämpfen. Erstmal erzähle ich das Szenario, was relativ unwahrscheinlich ist, wenn du einen Kampf gegen ihn verlierst.
Okay, erzähl mir mehr davon.
Wirst du zu dem neuen Drachen.
Das habe ich mir, ich wollte es eben sagen tatsächlich. Ich habe auf die Stelle gewartet, wo man zum Drachen wird.
Ja. Genau, also wenn du den Kampf gegen den verlierst, wirst du quasi der nächste Drache und musst dann den nächsten Arisen sozusagen auswählen und dann geht dieser Cycle wieder weiter. Wenn du den Kampf gewinnst, wirst du der nächste Seneschal und sitzt dann auf dem Thron, bist quasi der neue Gott.
Du meinst der nächste der Seneschal.
Nächste der Seneschal, ja. Ach Gottchen, ja. Ja, und dann wird alles noch weirder. Du kannst dann da rumlaufen, einfach passiert aber nichts.
Und du sitzt jetzt um 4 Uhr morgens auf deinem Sofa und wartest eigentlich nur noch auf den Abspann, oder?
Ja, im Grunde schon. Genau. dann kannst du auf diesem Thron sitzen, es passiert aber nichts. Dann gibt es aber noch diese Godsbane Blade, die der Drache dir gegeben hat. Oder die du von dem Drachen bekommen hast. Wenn du die benutzt, kannst du dich selbst töten dann.
Hä?
Ja, um quasi diesen Cycle zu brechen. Verstehst du?
Ja, ja, klar.
Dass immer wieder der Nächste auserwählt wird, etc. und es geht immer so weiter. Was dann passiert, wird aber richtig weird. Weil, vielleicht noch vorher, bevor du das machst, kannst du mit deinem Begleiter einfach noch in der Welt rumlaufen, aber du bist nur noch so ein Geist. Du kannst mit niemandem mehr interagieren und so.
Jan, was passiert denn da alles?
Ja, das ist auch alles voll weird. Du kannst dann halt das Spiel einfach nicht mehr spielen, es geht dann nicht mehr weiter, weil du kannst nichts mehr machen, kannst mit niemandem mehr interagieren. Dann benutzt du diese Klinge und dann stirbst du, aber irgendwie ist es dann so, dass du wieder in deinem Dorf am Strand aufwachst, zumindest dein Körper.
Ah, da, wo ich gestorben bin.
Aber du bist nicht mehr du, sondern dein erstellter Vasall ist jetzt du. Und du existierst nicht mehr. Und ich habe keine Ahnung, was es soll.
Kommt hier auch eine Serie darüber?
Ja, es gibt, glaube ich, tatsächlich eine Anime-Serie, oder?
Es gibt
oder?
Eine Dragon's Dogma-Serie, ne?
Ja, ich glaube auch.
Ich wollte gerade sagen, weil das könnten sich die Dark-Autoren mal zusammentun und einfach das...
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen dann open for interpretation, dass es dann so mäßig sein soll, ja, okay, du hast es doch nicht geschafft, den Cycle zu brechen oder halt doch, kannst es dann halt frei interpretieren. Und das ist wohl jetzt auch so in Dragon's Dogma 2, das spielt nicht später oder so, das ist einfach eine ganz andere Welt, wo halt einfach genau das Gleiche passiert.
Ah, okay. Ich habe einen Vorschlag, wollen wir beide uns einigen, dass, wenn jemand Open for Interpretation sagen will, dass man nur noch Ofi sagt?
Ofi. Ja, okay. Ja.
Das ist ja abgefahren.
Ist ein bisschen verrückt, ne? Aber.
Diese Japaner, oder?
Ja, ich fand es jetzt aber auch am Ende so ein bisschen mit dem Holzhammer irgendwie alles dann so. So, wir müssen noch ein bisschen was Krasses da einbauen. Und dann ist es halt das so, ne?
Ja, wir haben M. Night Shyamalan gefragt, er hatte keine Zeit.
Ja, ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, wir hatten dieses ganz coole Kampfsystem, das war so als Tech-Demo ganz geil, lass mal ein Spiel da drum bauen. So. Ist auf jeden Fall ein bisschen wacky alles am Ende. Ich fand's okay, aber muss es nicht haben. Aber es ist auch so ein bisschen so, fühlt es sich so an, wie, hey, alles beginnt von neuem, beginn du doch jetzt das New Game Plus so.
Es gibt New Game Plus also.
Gibt es auf jeden Fall, ja.
Aber spielst du dann deinen Vasallen dort oder wieder einen selbst erstellten?
Wieder einen selbst. Nee, du spielst deinen ganz normalen Charakter weiter, glaube ich.
Ach so.
Ja. Aber genau weiß ich es jetzt nicht. Ich habe es nicht gestartet. Spielt ja auch keine Rolle. Also, was ich auch ganz vergessen habe, wir haben ja gar nicht über das Dingens geredet, über die Erweiterung. Bitter Black Isle. Finde ich auch gar nicht so. Die wird hoch gelobt tatsächlich. Ich finde es jetzt aber nicht so super spannend, darüber zu reden. Es ist halt einfach nur eine Insel mit einem Dungeon, die richtig schwer ist, wo du dann auch relativ krass Loot grinden kannst mit so Items, die du dann entziffern musst erst und dich richtig krass aufleveln musst, um dann überhaupt weiterzukommen.
Es erfordert also so eine Art DLC.
Genau, erfordert schon harten Grindaufwand. Da steckt auch noch Story hinter und so und da gibt es auch ein paar ganz coole Gegner, aber da hätte ich nachher noch so viel Zeit rein investieren müssen, um dann vernünftig weiterzukommen und dafür hat mir das Spiel einfach nicht genug Spaß gemacht, muss ich leider sagen, dass ich da keine Lust mehr zu hatte. Da hat mir das normale Spiel dann doch gereicht. Ich habe da ein bisschen gespielt, dass so ein, zwei Bosse da besiegt, aber ich hatte da auch tatsächlich das Gefühl, viel zu viele kleine Räume, enge Gänge mit viel zu großen Gegnern, die einen durch die Gegend boxen und dann teilweise One-Hitten oder so, fand ich dann schon teilweise einfach frustrierend. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich nicht genug aufgelevelt war, aber ja, hat mir dann keinen Bock mehr gemacht, muss ich sagen. Aber wenn man sich da drin ergeben will, kann man das natürlich tun. Also es gibt Leute, die feiern das richtig hart ab, so was ich im Internet gesehen habe.
Ja, ja, klar. Ja. Jan, im Schulnotensystem von 1 bis 6.
Ja.
Was würdest du da Dragon's Dogma geben?
Boah, das ist eine schwere Frage, weil bei dem Spiel müsste man eigentlich schon die unterschiedlichen Bereiche unterschiedlich bewerten. Ich würde, wenn ich eine Gesamtnote geben würde, glaube ich, eine befriedigend eine 3 geben.
Also Dragon's Dogma wird versetzt, sagst du?
Ja, wird versetzt, hat auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, ja. Und vielleicht wird es ja genutzt im zweiten Teil, wer weiß. Hat ja, auf genau, jeden Fall ein paar ganz gute Ansätze, das kann man nicht von der Hand weisen. Und wie gesagt, ich kann mir halt schon vorstellen, dass Leute da richtig viel Spaß mit haben. Für mich hat es nicht hundertprozentig gezündet, weil mich dann doch einige Sachen zu sehr gestört haben. Und wenn man halt, also was ich vielleicht auch noch dazu sagen kann, dieses System, dass du halt gegen diese großen Monster kämpfst und diese krassen Kämpfe hast, ist eigentlich ziemlich cool und ist ja auch fast ein Alleinstellungsmerkmal so im Rollenspielbereich. Aber wenn man halt schon ziemlich viel sowas wie Monster Hunter gespielt hat, was ich ja sehr, sehr gerne mag, gerade Monster Hunter World, ne? Und da kackt das halt ultra gegen ab einfach, ne?
Gut, das kam natürlich auch viel später, ne?
Ja, natürlich kam das später, aber ja, hast du natürlich auch recht, ja. Das stimmt schon, aber ich kann es jetzt natürlich auch nicht mehr aus meinem Gedächtnis löschen, so, ne?
Gibt die eine oder andere Möglichkeit.
Ja, besaufen wir uns noch nachher.
Apropos, das wäre meine Folgefrage noch. Wenn du ein Erlebnis noch mal von vorne erleben könntest, wäre das Dragon's Dogma von Capcom oder wäre das der Film Dogma von Kevin Smith von 1999?
Das ist eine weirde Frage. Also ich muss fast sagen, den Film Dogma könnte ich wahrscheinlich fast noch mal so erleben, weil ich kann mich ja nicht mehr viel erinnern.
Lohnt sich.
Ja, können wir vielleicht mal angehen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das noch so geil ist heute, ehrlich gesagt.
Ach du, ich kann mich dann relativ schnell in mein früheres Ich reinfinden dann.
Wann hast du den zum letzten Mal gesehen?
Ja, vor 2 Jahren oder so.
Okay, gut. Ja, nee, bei mir sind es eher 10 bis 15 Jahre wahrscheinlich. Ja, okay.
Ah, krass.
Ja, Fazit ist, greift zu, das Spielprobe, es bleibt euch überlassen.
Genre-Fans greifen zu.
Ja, ich glaube, die meisten Leute, die es mögen, werden es wahrscheinlich schon gespielt haben. Sonst, man kann es sich gerne mal angucken im Zuge des zweiten Teils. Ich würde aber sagen, gerade mit dem Hintergrund, dass der zweite Teil wahrscheinlich recht ähnlich sein wird, da die Geschichte ja den gleichen Ansatzpunkt hat und die gleiche Auslegung, dass dort das Gleiche stattfindet quasi, ist es wahrscheinlich einfach sinnvoller, einfach den zweiten Teil zu spielen.
Ja, aber so, du hast es ja auch schon erwähnt, je nachdem, was für ein PlayStation Plus Konto man hat, kann man da auch mal reinschnuppern.
Genau, keine Frage, das auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, man muss sich ja auch nicht immer gezwungen sehen, jedes Spiel durchzuspielen. Ich fand es tatsächlich ganz schön, dass ich das jetzt noch gemacht habe. Es war irgendwie mal so ein bisschen so ein blinder Fleck bei mir. Und gerade wenn man, also ich habe halt auch echt oft gehört, dass es wirklich super, super gut sein soll. Und das war es bei mir halt einfach nicht. Aber es ist sowieso immer schwer, natürlich ein Spiel nach so langer Zeit, über 10 Jahren, dann nochmal so zu bewerten, als wäre es damals rausgekommen. Ist immer schwierig, aber es gibt halt Spiele, bei denen funktioniert das auch einfach gut, ne? Auch noch ältere Spiele.
Das ist nämlich ja interessant. Das muss ja nicht unbedingt nur negativ sein, dass heute Sachen anders gemacht werden oder besser gemacht werden. Hattest du auch irgendwie bei dem Spiel an gewissen Stellen das Gefühl, das ist geil, so war das damals? Also ich weiß noch, als ich in der ersten Folge über Xenoblade Chronicles geredet habe, und da ist mir auch klar, dass viele Sachen heute schneller oder besser gehen. Aber gerade deshalb fand ich manche Sachen ja extrem gut. Weißt du, was ich meine? Also, so wurden die Sachen halt früher gemacht, so, weißt du?
Ja, also, ja.
Jetzt ist das ist schon, ganz das Alter.
Ich glaube, da hast du wahrscheinlich recht. Es ist eher noch so, eher die Anfangszeit, so wie Spiele heute sind.
Mhm, okay.
Wo noch viel, viel verbessert wurde. Nichtsdestotrotz finde ich ja dieses ganz cool, dass du diese Welt hast, die nicht überbordend groß ist und die auch viel bereist, wo dann unterschiedliche Sachen passieren. Ich hätte mir tatsächlich noch gewünscht, dass sich mehr in der Welt verändert und so. Und du dann wo lang gehst und da tauchen dann unterschiedliche Charaktere wieder auf oder es verändert sich wirklich was. Ich finde, für mich ist Paradebeispiel immer bei sowas Gothic 2. Was ich ja sehr, sehr gerne mag, was sich über die Kapitel immer wieder verändert und dann bist du in der Welt unterwegs, da ändern sich Sachen, neue Charaktere kommen dazu, da sind neue ja. Gegner und so weiter. Und sowas hätte ich mir hier auch gewünscht, das ist aber leider nicht so.
Da ja. muss ich immer, also eins meiner unrealistischsten, aber traurigsten Erfahrungen, dementsprechend war das Ende von Witcher 3, dem Hauptspiel, wo dann eine Fraktion halt in der Story gewinnt und die andere verliert dementsprechend. Und kanonisch gesehen läufst du dann in dieser neuen Welt rum, aber beide Fraktionen haben immer noch Lager in der Welt. Und da weiß ich noch, wie enttäuscht ich war, dass sich die Welt nicht großartig geändert hat in die andere Richtung.
Ja, ja.
Das kann Konnte man auch dem jetzt folgen? Wahrscheinlich nicht.
Doch, auf jeden Fall. Ich schon. Das ist aber, habe ich auch immer so
gut ein bisschen, reicht mir.
Nee, ich habe halt immer auch so das Gefühl, dass es dann, wenn es halt so große Welten sind, ist schon so viel Aufwand da reingeflossen, ja, diese Welten auszudesignen. Und diese Gruppierung hat dann da halt ihren Part und diese Gruppierung da an der anderen Stelle.
Ich muss gerade, weißt du, was ich mich gerade frage, Jan? Mhm. Bei Pokémon Rot und Blau, bleib bei mir, bei Pokémon Rot und Blau. wenn du da Pokémon-Meister geworden bist,
ja,
spricht dich dann da in der Welt einer drauf an, außer deine Mutter und Professor Eich?
Ich glaube nicht, ne.
Nee, ne?
Nee.
Voll schwach.
Ja, und dann musst du nochmal gegen Käfersammler Kevin kämpfen da, den du ausgelassen hast vor 30 Stunden.
Hat überhaupt keinen Respekt davor, dass du der Pokémon-Meister bist, der Champion.
Wirklich nicht, der schmeißt dir noch seine drei Horny-Lose an den Kopf.
Ja, und seinen Saftkorn, und das, ne, weißt du.
Ja, der schmeißt er wahrscheinlich wirklich. Ach ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das war unser Erlebnis mit Dragon's Dogma Dark Arisen. Genau, schaut es euch an oder lasst es bleiben. Es ist auf jeden Fall kein verkehrtes Spiel und ja, wie gesagt, es ist auch so ein bisschen historisch, wenn man so beachtet, wie sich Spiele entwickelt haben. Und ich finde halt gerade dieses Multiplayer-Konzept ist was, was auf jeden Fall ein bisschen Beachtung verdient hat, weil ich solche Sachen ja auch immer ganz schön finde, weil es wirklich was Innovatives, Neues war und auf jeden Fall ein Ansatzpunkt ist, wo man noch ein bisschen was besser machen kann, was halt auch die Souls-Spiele so über die Zeit, wie sie sich weiterentwickelt haben. Wenn man halt bedenkt, wenn Dragon's Dogma so viele Teile gehabt hätte, wie zum Beispiel Souls, wo die heute wären, so. Finde ich ja auch, ist ein interessanter Gedanke, aber jetzt kommt halt erst der zweite Teil. Es ist jetzt quasi erst das Dark Souls, sozusagen, wenn man es so sieht. Ne? Mhm. Also ist vielleicht noch Luft nach oben. Wer weiß. Schauen wir mal, wenn wir den zweiten Teil, wenn er dann draußen ist und ich ihn vielleicht auch mal gespielt habe. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe nach dem ersten Teil nicht mehr ganz so viel Bock auf den zweiten.
Das verstehe ich. Und das ist auch interessant, dass du jetzt zu diesem Zeitpunkt dich nochmal entschlossen hast, den ersten Teil zu spielen. Ich weiß, dass bei einem anderen großen Fantasy-Projekt du dich kurz davor noch entschlossen hast, auch einen vorherigen Teil der Serie nochmal zu spielen. Ja, und wie das ausgegangen ist, erfahren wir vielleicht in einer anderen Folge.
Ja, machen wir auf jeden Fall noch. Wir werden da auf jeden Fall drüber sprechen. Kleiner Teaser für eine der nächsten Folgen, werden wir über Final Fantasy XII The Zodiac Age reden, was ich sehr lieb gewonnen habe jetzt, muss ich sagen.
Aha.
So viel dazu. Aber mehr dazu in einer der nächsten Folgen, wenn es wieder heißt, Patiently Gaming, Jan und Henrik sind am Start und es geht richtig ab.
Yippie-ki-yay.
Schweinebacke.